Ja, das Thema ist heute Kirche ohne Kirche und das Thema ist dadurch zustande gekommen, dass wir ja in absehbarer Zeit noch 2 Sonntagsgottesdienste auf einmal keine Kirche mehr haben, sondern in einem Schulhaus sind. Und da kann einem einfallen, ja, geht das überhaupt, Kirche ohne Kirche? Und deswegen haben wir in dieser Reihe gedacht, wäre das auch gut mal zu überlegen, was bedeutet das eigentlich, Kirche ohne Kirche? Aber das Thema ist eigentlich gar nicht so ganz eindeutig, weil was meinen wir denn mit Kirche? Und dann muss ich auch überlegen, was am Ende bei der Predigt rauskommt, weil wenn dann beim Ende der Predigt rauskommt irgendwie, nee, eigentlich brauchen wir keine Kirche, dann könnten sich manche fragen, okay, warum geben wir dann so viel Geld für dieses Gebäude aus? Oder aber es kommt am Ende der Predigt raus, wir brauchen unbedingt eine Kirche. Dann denken sich die Leute nach der Predigt, oh nein, wir haben keine Kirche mehr, was wird sein? Von daher ist das alles gar nicht so einfach. Ja, was meinen wir eigentlich mit Kirche? Das Wort Kirche, das Wort selber, kommt aus dem Griechischen von dem Wort Kyriakos. Und das heißt zum Herrn zugehörig. Und dieser Begriff Kirche wird schon sehr früh benutzt. Im apostolischen Glaubensbekenntnis kommt es vor, da heißt es, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Und vermutlich assoziieren die meisten Leute mit Kirche ein Gebäude, aber das im Glaubensbekenntnis vermute ich nicht, dass sie da an ein bestimmtes heiliges Gebäude glauben, sondern dass sie sich was anderes vorstellen. Das heißt also, der Begriff Kirche wird bei uns für unterschiedliche Dinge benutzt. Und nee, noch nicht das Bild zeigen bitte, gleich, wenn ich das sage. Wobei, das ist ein schönes Bild, aber genau. Und es gibt 3 Gedanken, die ich euch nahebringen möchte, wie man Kirche verstehen kann. Und das erste ist Kirche als Gebäude. Und da habe ich diese Woche eine spannende Erfahrung gemacht. Da sind am Mittwoch und am Freitag sind Schulklassen gekommen. Das ist das Thema so evangelisch, katholisch und was macht Kirche aus und so. Und dann waren die hier in diesem Gebäude drin und sollten sich so angucken, was es hier alles gibt und wie das ist. Und hatten so einen Plan, was sie abfragen sollten. Also was es so alles gibt in der Kirche. Und dann kamen dann Kinder auf mich zu, frustriert, weil sie gesucht hatten und nicht gefunden haben. Und haben mich gefragt, ja, wo ist denn bei euch das Weihwasser? Und dann habe ich gesagt, ja, nee, Weihwasser haben wir nicht. Okay, dann kamen sie wieder an, wo ist denn bei euch der Beichtstuhl? Beichtstuhl haben wir nicht. Okay, dann kamen sie nach einer Weile wieder an, wo ist denn das Tabernakel? Habe ich gesagt, ja, nee, Tabernakel haben wir auch nicht. Dann wollten sie noch dieses Teil, was du so durch die Gegend schwingst und wo das Zeug drin verbrannt wird. Nein, haben wir auch nicht. Habe ich gesagt, riech mal hier. Riecht das irgendwie nach Weihrauch? Nee, riecht ganz normal. Ja, sage ich, siehste, das haben wir auch nicht. Und im Nachhinein dann haben sie noch gefragt, habt ihr eine Taufkerze? Da habe ich gesagt, nein, wir haben keine Taufkerze. Da haben sie sofort gesagt, Taufkerze gibt's in der evangelischen Kirche auch nicht. Habe ich gesagt, nee, gibt es, aber wir haben halt keine. Und da habe ich so gedacht, ja, wer sind wir eigentlich? Sind wir überhaupt Kirche? Irgendwie, wir haben ja gar nichts Richtiges irgendwie, ne? Und aber zum Glück haben sie dann gesagt, aber ihr habt ein Schlagzeug, das ist auch gut, ne? Und dann haben die da ewig an diesem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, hier dieses Ringeding irgendwie so, dies. Da sind die total drauf abgefahren, haben die ganze Zeit dran rumgespielt. Okay. Ja, also was ist eine Kirche? Wenn man sich das mal anguckt, ist es so, dass eigentlich Kirche eine ganz alte Tradition ist. Ab dem 3. Jahrhundert kann man richtig ordentlich Kirchen nachweisen und sind Kirchen gebaut worden. Was daran liegt, dass ab 313 christliche Gottesdienste öffentlich erlaubt waren. Davor waren die nicht erlaubt oder höchstens nur geduldet, je nachdem, wie gerade der Status der Christenverfolgung war. Aber mit der konstantinischen Wende, wo erst die christliche Religion deutlich erlaubt war und dann Konstantin selber zum christlichen Glauben übergetreten ist, änderte sich das. Und von daher sind so die ältesten Kirchen, die wir haben, gehen aus dieser Zeit zurück, wo man als Christ sozusagen offiziell Land erwerben konnte und ein echtes Kirchengebäude bauen konnte. Und da ist jetzt zum Beispiel der Trierer Dom, der ist tatsächlich im 3. Jahrhundert gebaut. Ich meine, klar ist er immer wieder saniert und renoviert worden. Auch das hielt nicht ewig. Aber ich finde, man kann schon so ein bisschen sehen, irgendwie, das sieht irgendwie wie Kirche aus, aber irgendwie spürt man da auch noch so andere Anklänge, ne, baulich so, ne. Das sieht, finde ich, auch so ein bisschen noch wie Burg aus und im Krieg und Frieden, das Gebäude muss für beides dienen. Ja, davor, bevor die Christen öffentlich auftreten durften, haben die sich natürlich trotzdem auch getroffen zu Gottesdiensten. Und da hatten sie kein eigenes Gebäude, sondern haben sich bei Leuten zu Hause getroffen. Und das wird auch im Neuen Testament an verschiedenen Stellen erwähnt, dass es da Gebetsgemeinschaften gab, dass man sich reihum in den Häusern traf, um Abendmahl zu feiern. Als der Petrus verhaftet war, da hatte man eine Gebetsgemeinschaft, Gebetsnotgottesdienst eingerichtet bei jemandem zu Hause. Aber das Problem ist, wenn eine Gemeinde wächst, irgendwann wird es ja zu voll. Das ist so wie mit so einem Hauskreis. Spätestens wenn so ein Hauskreis 15 bis 20 Leute hat, ist die Frage, kann der bei dir zu Hause noch stattfinden oder funktioniert es nicht? Ich meine, Leute, die so ein riesen Wohnzimmer haben, geht's. Aber ja, in der Studentenbude war das zum Beispiel relativ schwierig, einen Hauskreis zu haben, der mehr als 8 Leute fasst. Ne? Da wird es schon dann fummelig. Dann musst du schon hoffen, dass ein paar Leute nicht kommen oder so. Und dementsprechend war es so, dass Christen halt dann auch irgendwie Ausweichorte suchen mussten, wo man sich treffen konnte. Und da sie zu manchen Zeiten ja eigentlich sich auch gar nicht offiziell treffen durften, haben sie sich dann irgendwo getroffen, wo man auch nicht gesehen wird. Und Wände helfen halt, dass man nicht gesehen wird. Und so gibt es aus dem ersten Jahrhundert viele unterirdische Kulträume von Christen, wo man sich in irgendwelchen Kellern oder Kanalanlagen oder aber auch in Begrabungsstätten getroffen hat. Da, wo halt normale Leute nicht so unbedingt gerne hingehen. Und die älteste Kirche, also was man heutzutage sagt, die älteste Kirche, wo man so das Grundstück gefunden hat, stammt aus ungefähr aus dem Jahre 230. Und jetzt mal das Bild, genau. Da seht ihr, das ist ein ganz normales Wohnhaus. Und dann hat man in diesem mittleren Raum, hat man eine Wand rausgenommen. Da seht ihr diese helle Wand mit zwei Punkten, hat die Säulen oder die Träger noch drin stehen lassen und hat dadurch den Raum vergrößert. Und den hinteren Raum, wo man da so Treppchen sieht, nach oben hin, das war dann sozusagen der Altarraum und dadurch hatte man sozusagen ein Kirchengebäude reingebaut in so ein Wohnhaus. Und da man ja auch taufen muss und öffentliche Taufe auch noch nicht so wirklich angesagt war, hat man dann auf der rechten Seite, da wo ihr dieses Viereck seht, da wurde ein Taufbecken eingebaut und da konnte man dann seine Leute taufen. Und woher weiß man, dass das eine Kirche ist? Hätte ja auch ein Wohnhaus sein können mit einer besonders aufwendigen Badezimmer, weil die dieses Haus von innen gestaltet haben mit christlichen Gemälden. Und das ist ziemlich verwaschen, aber denkt dran, das ist 1800 Jahre alt. Und da seht ihr ein Boot oben. Man kann da die Striche sehen, wo die Segel dran sind. Da sind ein paar Jünger drauf. Und hier unten rechts, sehr verwaschen, sieht man Petrus und rechts außen Jesus, der ist halt zur Hälfte abgebrochen. Und das ist die Szene, wo Petrus auf dem Wasser ist und Schiss kriegt und Jesus die Hände ausstreckt. Und der Grund, warum dieses Gebäude überhaupt erhalten ist und warum auch tatsächlich noch die Wandgemälde erhalten sind, ist, dass 260, dieses Gebäude stand direkt an der Stadtmauer, dass 260 die Stadtmauer massiv vergrößert wurde und die angrenzenden Gebäude hat man mit Sand aufgefüllt. Das heißt also, kurz nachdem die das fertig gebaut haben, ist das mit Sand aufgefüllt worden und dann in diesem Jahrhundert ist es dann ausgegraben worden und dadurch war dann das, was noch stand, alles heile und so hat man das gefunden. Da sehen wir im Grunde genommen den Übergang von einer Gemeinde, die sich zu Hause getroffen hat, die gewachsen ist, die dann irgendwie größere Räumlichkeiten brauchte und die dann anfingen, das Haus umzubauen und die sich schon ein bisschen was getraut haben, weil wenn da ja mal ein Fremder reinkommt, sieht er ja anhand der Gemälde, was sind das für komische Gemälde, seid doch wohl nicht etwa Christen. Also da sieht man, dass so langsam dieser Übergang stattfindet. Okay, Kirche, das Gebäude, brauchen wir das wirklich? Jesus hat in keiner Kirche gepredigt, er war zwar hin und wieder mal im Tempel, aber er war Wanderprediger. Die allerersten Christen hatten kein Gebäude, lohnte sich auch gar nicht so zu bauen, weil Jesus kommt ja in der nächsten Zeit wieder, in 1, 2, 4, 5 Wochen, 3 Monaten oder so, bis wir das Gebäude fertig haben, ist das Reich Gottes schon angebrochen, das lohnt eigentlich gar nicht. Aber irgendwann ging es los, man baute Gebäude. Brauchen wir eine Kirche als Gebäude? Und eigentlich würde ich gerne sagen, nee, echt überhaupt nicht. So viel Geld, wie das kostet und überhaupt und hin und her. Aber ich glaube, wir Menschen ticken anders. Wir Menschen ticken so, dass wir sichtbare Symbole haben wollen von Dingen. Und dass diese sichtbaren Symbole auch deutlicher zu uns sprechen, als wir das vielleicht denken. Und da, wo du ein Gebäude hinbaust, da bist du und da bist du präsent. Auch wenn du nicht da bist, wird durch dieses Gebäude symbolisiert und gesprochen, wir sind hier. Und es ist auch nicht egal, wo du das Gebäude hinbaust. Überleg mal McDoof. McDoof ist, wo immer du, wenn du in eine fremde Stadt kommst, die von McDoof schaffen es immer irgendwie zentral zu sein. Wenn du einen McDonald's findest, weißt du, da ist ein Knotenpunkt. Aus irgendwelchen Gründen. Und damit du auch weißt, dass es sich um eine McDonald's handelt, haben die ein relativ durchgestyltes Design, dass man ungefähr weiß, so muss das aussehen. Da haben die Vorschriften für, wie das läuft. Und viele andere Firmen auch bauen Gebäude, die bestimmten Designen entsprechen müssen, damit man sofort erkennt, das ist ein Gebäude. Und das ist genauso auch mit Kirche gelaufen. Du siehst so ein riesengroßes Gebäude mit einem hohen Turm drauf und weißt, das ist eine Kirche, spätestens wenn die Glöckchen bimmeln. Und dass wir diese Kirchen haben, dass die christlichen Kirchen solche Gebäude haben, zeigt, hey, hier sind wir. Und man kann auch sehen, wie die Bedeutung der Kirche ist. In den Zeiten, in denen die Kirche super wichtig war, haben die riesen Kirchen bauen können in die Mitte der Städte, in die Mitte der Dörfer. Mittig rein. Da, wo die Action läuft, ist der Marktplatz und die Kirche. Und wenn wir jetzt sehen, dass neu gegründete Gemeinden nicht mehr in der Mitte der Städte Fuß fassen, sondern in die Industriegebiete gehen, sagt uns das was aus über die Situation der christlichen Kirchen in Deutschland. Der Macht, Einfluss und Geld hat, ist in der Mitte drin. Warum sind hier so viele Anwaltspraxen und Arztpraxen und solche Sachen in der Innenstadt? Warum sind die ganzen Geschäfte in der Innenstadt? Das sind die, die in der Mitte der Gesellschaft sind. Und von daher ist es wichtig, dass wir auch präsent sind und zeigen können, wir sind da. Und den Luxus zu haben, eine Kirche zu haben, direkt am Rand der Innenstadt, nah dran, noch an der Fußgängerzone dran, wo wir deutlich machen, hier ist christlicher Glaube, hier ist evangelische Kirche, ist, glaube ich, ein starkes Symbol. Natürlich braucht man keine Kirche. Natürlich kann man eine Gemeinde bauen ohne ein Kirchengebäude. Aber es zeigt eine Präsenz. Es zeigt, wir sind da. Wir sind sichtbar. Wir existieren wirklich. Und von daher ist die erste Frage, Kirche ohne Kirchengebäude, braucht man das oder nicht? Wir können natürlich eine Kirche vorstellen ohne Kirchengebäude. Aber ein Kirchengebäude beinhaltet in sich schon eine Botschaft. Und wenn du in ein bestimmtes Gebäude reingehst, spürst du auch was von dem, was den Nutzern des Gebäudes wichtig ist. Ich kenne mich mit Architekten nicht aus, aber ich bin mir sicher, dass wenn Architekten besondere Gebäude bauen sollen, nicht möglichst billig Plattenbau, sondern besondere Gebäude für besondere Auftraggeber, dass sie sich sehr genau überlegen, was repräsentiert der Auftraggeber, was will der Auftraggeber den Menschen, die an diesem Gebäude vorbeikommen, symbolisieren und wie sollen die Leute sich fühlen, wenn sie in dieses Gebäude hineingehen. Deswegen baut Apple da ihr Riesenraumschiff. Weil die deutlich machen wollen, nicht nur unsere Handys sind mega cool und modern, sondern wir können auch super cool und modern bauen. Deswegen ist das so wichtig. Und deswegen ist es wichtig zu überlegen, wenn wir ein Kirchengebäude haben, was für eine Atmosphäre hat das, wenn ich hier reinkomme? Wie fühle ich mich hier? Fühle ich mich wie so ein kleiner, mickriger Sünder? Fühle ich mich willkommen? Habe ich das Gefühl, das hier ist ein Lebensraum? Hier kann ich zu Hause sein? Das sind Botschaften, die man ganz massiv auch über das Gebäude rüberbringt. Und vielleicht kennt ihr das auch, es gibt gewisse Gebäude, da weiß man, ob man willkommen ist oder ob man lieber wieder gehen will. Okay, mein zweiter Gedanke. Kirche als Organisation. Da kann man sich auch drüber streiten. Und natürlich könnte man sagen, nein, wir brauchen keine Organisation, sondern das läuft alles direkt durch den Herrn und den Heiligen Geist. Aber wenn wir realistisch sind, ist es doch so, tu 20 Menschen in einen Raum und sie sollen irgendwas gemeinsam machen, dann wird sich nach einer Weile eine gewisse Organisationsstruktur herauskristallisieren. Es wird Leute geben, die sagen, wo es lang geht, und es wird Leute geben, die machen das. Es wird Leute geben, die führen, und es wird Leute geben, die in Opposition dazu treten. Es wird Leute geben, deren Meinung wichtig ist und wonach man sich ausrichtet, und es wird Leute geben, da hört man nicht so hin. Automatisch, wenn du eine gewisse Menge von Leuten zusammenschließt, wird sich bewusst oder unbewusst, offiziell oder inoffiziell, wird sich eine Struktur, eine Organisation herausbilden. Und ich denke mal, all ihr Lehrer und Lehrerinnen, die ihr hier seid, ihr kennt das. Es gibt bestimmte Schüler und Schülerinnen in der Klasse, wenn die gut drauf sind, dann wisst ihr, die ganze Klasse ist einigermaßen im Gleichgewicht und der Unterricht läuft. Und es gibt bestimmte Schüler oder Schülerinnen, die können eine ganze Klasse zum Amok bringen. Und du weißt, okay, wenn der schlecht drauf ist, dann kannst du die Stunde schon dich darauf einstellen, dass du richtig Druck machen muss oder kämpfen muss darum, irgendwie das Sagen zu haben. Weil es automatisch Organisationsstrukturen gibt. Und die Frage ist nicht, wollen wir Organisation oder nicht, sondern wollen wir bestimmen, was für eine Art von Organisationsstruktur wir haben, oder wollen wir das einfach der Chemie der Menschen untereinander sozusagen in die Hand geben und das zufällig entstehen lassen. Mit dem Nachteil, dass es nicht ganz präsent ist. Sichtbar ist. Was für ein Wort wäre denn das gewesen? Präsent? Whatever. Bitte? Transparent, genau. Ne? Also willst du eine Organisationsstruktur, die transparent ist, dass Leute verstehen, warum, wer, wie, wo, was das Sagen hat? Oder willst du sozusagen eine Struktur, die sich so ergibt, dass man gar nicht so genau weiß, und nach einer Weile kriegt man dann raus, okay, wenn du gegen diese oder jene Person was sagst, dann wird's schwierig. In der Geschichte der Christenheit gibt es unterschiedliche Organisationsformen, die sich ganz oft eigentlich anlehnen an das, was in der Umwelt war. Und dementsprechend ist es so, dass du in der Bibel keine demokratischen Strukturen findest, in Gemeinden, was zumeist daran liegt, dass sie das gar nicht so kannten, sondern die kannten halt ein ganz streng hierarchisches Prinzip. Man kann daraus ableiten, es muss ein ganz strenges hierarchisches Prinzip geben. Man kann aber auch sagen, okay, diese Leute haben sozusagen einfach nur aus ihrer gesellschaftlichen Erfahrung heraus Schlussfolgerungen darauf gelegt, wie sie es in der Gemeinde haben wollen. Ja, es gibt da unterschiedliche Konzepte. Es gibt zum Beispiel in der evangelischen Kirche das Konzept, dass gewählt wird. Ne? Also das Kirchenvolk bestimmt, wer eine Gemeinde leitet, das wird gewählt und dann läuft das. Und das ist super, dieses Prinzip. Kann einem aber auch mulmig werden bei diesem Gedanken, dass das Volk wählt, was kommt da raus? Also ein bisschen frage ich mich heute Abend, was kommt da raus? Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch ein bisschen so oder so, dass man sich fragt, was wird da? Also es ist eine wackelige Sache. Man kann natürlich auch sagen, in der Bibel wird ganz oft das über Berufung gemacht. Ne? Also David ist nicht gewählt worden, sondern berufen worden vom Propheten. Mose ist nicht gewählt worden von den Israeliten, sondern er ist einfach berufen worden. Das klingt natürlich viel geistlicher und biblischer, ist aber auch nicht einfach zu beweisen, bist du jetzt berufen oder nicht. Ich meine, es kann ja theoretisch jeder aufstehen und sagen, der Herr hat mir gesagt, ich bin berufen. Das ist gar nicht so einfach. Da brauchst du dann wieder Leute, die das prüfen. Aber wer darf prüfen? Okay. Ich glaube, und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, es ist gar nicht so wichtig, wie wir Organisationen machen, wie wir uns organisieren, welche Konzepte wir vertreten. Ich glaube, es ist wichtig, dass es transparent ist, dass Leute das nachvollziehen können. Das Interessante ist, dass über die Art und Weise, wie Menschen sich organisieren als Gemeinde, gar nicht so viel im Neuen Testament gesagt wird, aber es wird etwas über die Charaktereigenschaften von Leitungspersonen gesagt. Und das finde ich viel spannender. Und da habe ich beispielhaft jetzt rausgenommen eine Stelle aus dem 1. Timotheusbrief. Da schreibt Paulus im 3. Kapitel, dass es gewisslich war. Wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe. Ein Bischof aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus, also seiner eigenen Familie, gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Okay, wenn man diesen Text liest, dann klingt das sehr altertümlich und ein bisschen fremd, aber eigentlich finde ich, sind da spannende Aspekte, die da gesagt werden. Da heißt es, er soll der Mann einer Frau sein und Kinder haben und die Kinder sollen ordentlich erzogen sein. Ich glaube, dass da gar nicht damit gemeint ist, es soll eine spießbürgerliche Struktur aufrechterhalten sein, sondern für mich wird darin deutlich, es geht Paulus darum, dieser Mensch soll sozusagen in seinem eigenen Sozialverbund, und das war damals Familie, soll er so angemessen agieren, dass sie nicht alle in Streit und Clinch und Ärger gegeneinander kämpfen, sondern das soll eine gute Einheit sein. Das heißt, heutzutage würde man vielleicht sagen, da sollte eine deutliche, sichtbare soziale Kompetenz erkennbar sein. Ne? Weil wenn in der eigenen Familie schon nur Ärger und Streit ist und alle immer nur schlimm diskutieren und sich nicht einigen können oder so, wie soll das dann in der Gemeinde passieren? Okay. Dann kein Säufer. Also er soll natürlich keine Abhängigkeiten haben, keine körperlichen, seelischen Abhängigkeiten. Niemandem Gewalt antun. Finde ich, gehört auch dazu, nicht zum Krieg aufzurufen oder so. Nicht streitsüchtig. Organisationen, Weihen, Gesetzgebung, Traditionen, Ausbildung, all diese Dinge sind weniger wichtig. Wichtiger ist der persönliche Lebensstil. Paulus fordert im Grunde genommen hier für den Bischof ein, dass der Bischof in seinem Leben, in seiner Persönlichkeit, das sichtbar macht, was Paulus für das hält, was eigentlich von der Person Jesu ausgestrahlt wird und ausgestrahlt werden soll. Das heißt, das, was der Bischof sagt, wofür der Bischof eintritt, soll in seinem eigenen persönlichen Leben sichtbar sein. Er soll sozusagen das, die Lehre Jesu, mit seinem eigenen Leben decken. Nicht nur gut reden können, das ist auch super, und nach draußen hin irgendwie nicht als Lachnummer dastehen oder unvertrauenswürdig sein, aber sein Leben soll glaubhaft zu seinem Glauben passen, für den er als Bischof eintritt. Ein Kumpel von mir, der sich überlegt hat, Pfarrer zu werden in der anglikanischen Kirche, der hat erzählt, die haben dann da so Wochenenden, wo sie mit Bischöfen zusammen sind, also tatsächlich jetzt mit echten Bischöfen, und wo geguckt wird, ob die Leute, ob man die zum Theologiestudium zulassen kann, also zu dieser Ausbildung zum Priester oder Pfarrer innerhalb der anglikanischen Kirche. Und er selber war ein bisschen unsicher, weil er eine vollkommen andere Ausbildung hat, aus einer ganz anderen Welt kam und auch nicht irgendwie so ein kirchlicher Typ war. Und in einem Vier-Augen-Gespräch mit einem Bischof hat er da so ein bisschen seine Sorge kundgetan, dass er nicht so kirchlich rüberkommt und aber trotzdem ist wirklich sein Herzenswunsch ist, Pfarrer zu werden. Und da hat er erzählt, dass der Priester ihm gesagt hat, dass sie nicht nach kirchlichen Leuten suchen, sondern Leuten, die Christ-like sind, also Christus-ähnlich sind. Einen Charakter repräsentieren, wie Jesus Christus ausgemacht hat. Und ich muss sagen, das fand ich ein total cooles Statement. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist für uns als Kirche, als Gemeinden, dass wir darauf Wert legen. Nicht nur darauf Wert legen, dass das Äußere stimmt und dass Sachen aufgeräumt und ordentlich sind und schlau sind, sondern dass wir einfach sehen, dass es ein wichtiger Wert ist, Christusähnlich zu sein und dass wir danach suchen. Und super ist es, wenn jemand ein Team leitet, das er organisieren kann und dass er zuverlässig ist und dass er genügend Ahnung hat und Kommunikationsfähigkeit hat. Klar, alles wichtig, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir sehen, es geht letzten Endes darum, Jesus Christus in dieser Welt zu repräsentieren, und deswegen brauchen wir Menschen und sollen wir alle eigentlich Christusähnlich werden. Und ich persönlich, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, das könnt ihr vollkommen anders sehen und ist vielleicht auch falsch, ich persönlich glaube, wir müssten in der Kirche viel stärker darauf setzen, auf dieses Christusähnliche und viel weniger auf die Regelungen und Organisationen und Bestimmungen. Weil was Leute anzieht und was Leute beeindruckt, ist, wenn sie spüren, wenn ein Mensch von Jesus Christus redet und etwas von dieser Gegenwart, von dieser Atmosphäre Jesu in einer Person spürbar ist. Okay, mein dritter Gedanke, Kirche, Gemeinschaft von Christen. Und der ist relativ kurz und ich habe gedacht, das ist voll doof, dass er so kurz ist, aber das ist für mich der wichtigste und gleichzeitig auch offensichtlichste Gedanke. Und deswegen habe ich das Gefühl gehabt, da kann man gar nicht so viel begründen. Und deswegen sage ich das einfach so, ich bin zutiefst überzeugt, dass Christentum, Christsein nicht ohne Gemeinschaft geht. Sondern Gemeinschaft ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Ohne das geht es nicht. Das Vaterunser ist kein Vater-Ich, sondern das Vaterunser ist im Wir gesprochen. Jede braucht christliche Gemeinschaft, der oder die Christ sein will. Und Jesus zum Beispiel kommentiert das in Matthäus 18, wo er sagt, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Es ist definitiv so, es kommt nicht darauf an, wo sie versammelt sind. Es kommt nicht darauf an, aus welchen organisatorischen Gründen sie versammelt sind, was sie vorher oder hinterher getan haben, sondern Jesus sagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, Jesus gibt dem Treffen von Christen eine besondere Bedeutung, indem er sagt, da bin ich besonders dabei. Und das macht deutlich, wenn Jesus das so betont sagt, dass die Gemeinschaft von Christen, das gemeinsame Zusammensein von Christen, dass es ein wesentlicher Punkt ist, weil dort ist die Gegenwart Jesu. Erlebbar, erfahrbar, spürbar, wirkt sich aus. Warum ist das so? Was ist das Besondere an dieser christlichen Gemeinschaft? Dazu ein anderer Satz, der aus dem Galaterbrief stammt. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist meiner Meinung nach das Wesen der christlichen Gemeinschaft. Wir sind alle unterschiedlich und wir sind alle unterschiedlich begabt. Und wir haben alle unsere Stärken, wo wir gut vorwärts kommen im Leben. Und wir haben alle unsere Schwächen, wo wir unser Leben lang kämpfen und machen und tun und das Gefühl haben, da geht es irgendwie nicht richtig weiter. Und damit müssen wir leben, mit diesem Paket. Und wir können da ein bisschen verschieben und wir können an unseren schwachen Stellen arbeiten oder so, wenn wir Disziplin haben. Aber wenn du keine Disziplin hast, dann wird das auch schon schwierig. Aber die Gemeinschaft von Menschen und die Gemeinschaft von Christen bedeutet, dass wir einander ergänzen. Wir dürfen einander helfen mit unseren Stärken, den Menschen, die da, wo wir unsere Stärken haben, ihre Schwächen haben. Und wir dürfen uns helfen lassen, da wo wir unsere Schwächen haben. Und auf diese Art und Weise tragen wir einer des anderen Last. Ich trage deine Schwäche und du erträgst meine Schwäche. Und das, sagt Paulus ganz pointiert, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist die Grundidee, die Jesus der Gemeinschaft der Christen mitgegeben hat. Und deswegen bin ich überzeugt, dass es für uns als Christen essentiell wichtig ist, dass wir in einer Gemeinschaft von Christen sind. Und dass es ganz wichtig ist. Natürlich ist es unsere eigene Aufgabe, unseren Glauben zu leben. Es ist unsere eigene Entscheidung. Wir sind verantwortlich für unser eigenes Leben. Klar, Logo. Und manchmal haben wir mehr Zeit und manchmal haben wir weniger Zeit. Und es gibt Leute, die haben Bock auf viele Menschen und es gibt Leute, die sind lieber mit wenigen Menschen zusammen und sind einfach eher einzelgängerische Leute. Also ich glaube, eigentlich bin ich eher mehr so ein eigenbrötlicher Typ, brötlerischer Typ. Also nach so einem Gottesdienst zum Beispiel, wo so viele Leute um mich herum waren, dann möchte ich am liebsten irgendwo sein, wo keiner ist oder so. Oder wo ich zumindest alleine bin. Also ich könnte zum Beispiel jetzt gleich ins Kino gehen, da könnten ganz viele Leute ruhig sein, aber die reden ja nicht mit mir, sondern wir gucken ja einen Film. Und da habe ich meine Ruhe oder so. Aber es ist definitiv so, dass ich nicht so alt geworden wäre und mein Leben nicht so einigermaßen für meine Verhältnisse gut gepackt hätte, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die an vielen Stellen meines Lebens mir in meinen Schwächen und Fehlern geholfen haben. In meinen Unfähigkeiten, in meiner Disziplinlosigkeit und in meinem Chaos. Aber auch in schwierigen Zeiten, wo das Leben über dich hereinbricht und du denkst, was ist denn hier los? Dass uns Leute, mir und meiner Familie, Leute nahe waren in schwierigen Situationen, uns begleitet haben, uns nicht vergessen haben. Bei den vielen Umzügen, die wir gemacht haben, mal hier gewohnt, mal da gewohnt. Dass uns Leute immer noch kennen, ey. nach 30 Jahren. Das ist für mich ein Riesensegen. Und das ist einer der Gründe, warum ich noch einigermaßen halb funktioniere und hier stehe und nicht irgendwo eingeliefert bin. Ja, weiß nicht, ey. Ich bin da sehr skeptisch bei mir. Und damit will ich euch deutlich machen, deswegen, es ist so wichtig, dass wir Gemeinschaft haben und dass wir Menschen haben, auf die wir uns verlassen können. Und weil wir Christen sind und weil, wenn Christsein auch eine wesentliche Idee unseres Lebens ist, dann brauchen wir nicht nur irgendwelche Menschen, die zu uns stehen. Auch das ist schon super. Sondern wir brauchen auch Christen, die zu uns stehen. Von daher kann ich euch nur empfehlen, irgendwie in einer christlichen Gemeinschaft irgendwie zu sein, in einem Hauskreis, in einem Gebetskreis oder sowas zu gründen, zu bilden. Oder in der Familie zu gucken, wie kann man das machen? Oder in diesem Freundeskreis oder in der WG. Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass das der entscheidende Punkt ist. Und es gibt Untersuchungen über Gemeinden, die wachsen und Gemeinden, die nicht wachsen oder die langsam schrumpfen. Und ein essentieller Moment ist, inwieweit Menschen in dieser Gemeinde miteinander Kontakt haben, miteinander in Austausch stehen, miteinander ein soziales Leben haben. Und Gemeinden, die wachsen, sind Gemeinden, die diesen Austausch haben, die dieses Stützen, dieses Füreinander-Dasein leben. Und Gemeinden, in denen das nicht mehr gemacht wird, in denen die Leute aneinander vorbeileben, sich nicht wahrnehmen, das sind Gemeinden, die oft stagnieren oder die schrumpfen. Und deswegen ist dieser dritte Punkt, Kirche, die Gemeinschaft von Christen, ist das Entscheidende. Ohne das geht gar nichts. Und du kannst das geilste Gebäude in der Stadt haben, es wird leer stehen, wenn du nicht sozusagen die Gemeinschaft von Christen hast, die dieses Gebäude mit Leben, mit Liebe, mit Gegenwart Gottes füllen. Das ist also der Punkt, der nicht verhandelbar ist. Und dass diese Gemeinschaft von Christen irgendeine Art von Organisation braucht, klar. Dass sie irgendeine Art von Dach braucht, klar. Aber das ist der Punkt, von dem es ausgeht. Und deswegen hat Jesus auch als erstes nicht eine Kirche gebaut, sondern Jünger berufen und mit denen eine Gemeinschaft gebildet. So hat Jesus auch mit dem Reich Gottes angefangen, es aufzubauen. Das war sein Parameter. Und von daher, wenn wir jetzt hier aus diesem Gebäude herausziehen, in die Schule, wenn unterschiedliche Gruppierungen, Gruppen oder so an unterschiedlichen Stellen sich treffen, wir vielleicht es ein bisschen schwerer haben, uns gegenseitig wahrzunehmen oder so, ist es ganz wichtig, dass wir in der kommenden Zeit darauf achten, dass wir miteinander in Kontakt bleiben, dass wir füreinander das Gefühl behalten und dass wir uns wahrnehmen. Und ich bin mir auch sicher, dass da noch mehr geht und dass wir das auch noch besser machen können. Dass wir noch deutlicher offen sind für neue Menschen, dass wir deutlicher darauf achten, wenn Leute irgendwie ja schon dreimal gekommen sind und immer noch komplett alleine rumstehen oder so. Es ist wichtig, dass wir das wahrnehmen und dass wir sehen, die Gemeinschaft der Christen ist das Entscheidende. Okay, wir haben bis jetzt noch kein Gesangbuchlied gehabt und ich muss ganz ehrlich zugeben, wir haben tatsächlich auch kein Gesangbuchlied. Aber das nächste Lied ist, finde ich, für mich gefühlt schon so alt, dass das beinahe ein Gesangbuchlied wäre. Und das heißt, dir gebührt die Ehre und alle, die schon ein bisschen älter sind, die kennen das auf alle Fälle.